Helden der Hauptstadt. Berlins Sportlerinnen und Sportler und ihr Traum von Paris. Der supersportliche Podcast vom Olympiastützpunkt Berlin und der Berliner Morgenpost.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Helden der Hauptstadt. Diesmal mit Morgenpost-Redakteur Marcel Stein und mit Kanadier-Weltmeister Tim Hecker. Herzlich willkommen, Tim.
Hi, grüß dich. Vielen, vielen Dank für die Einladung, für den Podcast hier.
Ja, Tim, danke, dass du dir die Zeit nimmst, weil du hattest gerade eine stressige Zeit hinter dir und der Stress, der reißt auch nicht ab. Deswegen sind wir heute nicht im Studio, sondern wir sind in Grünau am Wasser. Und ja, hier ist auch alles ein bisschen, ja, improvisiert, sage ich mal. Wir haben ein bisschen Bauarbeiten, vielleicht hört man das ab und zu, aber wir versuchen das trotzdem alles so routiniert über die Bühne zu bekommen. Tim, du bist hier draußen in Grünau, trainierst hier, dein Verein ist hier. Mhm. Haben wir schon mal ein bisschen was zu dir gesagt, jetzt machen wir noch mal so eine kleine Fragerunde, um dich für alle Hörer so ein bisschen vorzustellen, damit die ein bisschen besseres Bild von dir haben. Ich gebe dir ein paar Stichworte, das heißt Tim Hecker in 60 Sekunden, knappe Antworten, wenn es geht, aber Wir werden sehen. Also, es geht los. Alter?
26.
Sportart?
Kanu-Rennsport.
Olympiateilnahmen?
Erste in Tokio und jetzt die zweite in Paris.
Dein Vorbild, hast du eins?
Ja, also sportlicher gesehen auf jeden Fall der Sebastian Brendel. Ja.
Dein Glücksbringer?
Habe ich keinen.
Was darf in deiner Sporttasche nicht fehlen?
Meine Sonnenbrille.
Und welchen Sport würdest du machen, wenn du nicht Kanute geworden wärst?
Das habe ich mir schon mal überlegt. Ich glaube, ich wäre Eishockeyspieler. Mhm.
Dein größter Erfolg ist?
Ach, da gibt es zwei. Einmal natürlich sportlich gesehen der dritte Platz in Tokio bei den Olympischen Spielen, aber auch der Weltmeistertitel vom letzten Jahr steht mit ganz, ganz oben auf der Liste.
Deine größte Niederlage?
Die erste Olympia-Quali dieses Jahr nicht geschafft zu haben.
Und wie viele Medaillen hast du insgesamt schon so ungefähr gewonnen im Erwachsenenbereich?
Im Erwachsenenbereich sind es ungefähr 18, 17.
Ja. Und wo bewahrst du die auf?
Zu Hause. An einem Paddel, an einem Holzpaddel.
Mhm. Alles klar, das war's schon dazu. Sehr interessant, vor allem Eishockeyspieler. Ist jetzt ein bisschen weit weg vom Kanu, auch wenn ja der Aggregatzustand eines wichtigen Bestandteils ja nur ein bisschen verändert ist. Aber genau. Von der Statur her würde ich sagen, bestimmt ein sehr, sehr guter Verteidiger.
Ja, ich gehe selber ganz gerne zum Eishockey, zum Zugucken.
Bei den Eisbären?
Genau. Und wir haben ja jetzt auch mittlerweile direkt hier nebenan immer im Winter eine Eisbahn in dem Strandpark Grünau. Und ja, mir macht es einfach Spaß. Ich kann mich relativ gut bewegen auf dem Eis, ohne dass ich das jetzt groß forciert habe. Und ich finde einfach das Spiel ziemlich, ziemlich cool. So dieses schnelle Hin und Her und relativ intensive und radikale Spiel quasi, finde ich eigentlich schon ziemlich, ziemlich ansprechend. Deswegen
bist du selber auch so ein bisschen Fan der Eisbären oder?
Ja.
Also häufiger genau. Dann da, wie du gesagt hast.
Also häufig jetzt nicht unbedingt, weil ich nicht so viel Zeit habe, jetzt dahin zu gehen, aber ja.
Ich weiß, Ronald Raue, der hat ganz früher auch mal Eishockey gespielt. Der hat viel ausprobiert in seiner Jugendphase und meinte, dass so viele Sportarten zu betreiben im Nachwuchsalter, das hat ihm auch viel fürs Kanu gegeben, von der Beweglichkeit, Koordination und sowas. Würdest du sagen, dass es da vielleicht auch ein bisschen...
Ja, auf jeden Fall. Also gerade Eishockey ist ja auch ein sehr koordinativer Sport und du musst unheimlich viel mit deinem Körper machen, um halt das alles gut hinzubekommen auf dem Eis und vor allen Dingen auch Auge-Hand-Koordination, also mit dem Puck da hin und her zu spielen, das schon bringt einen schon, glaube ich, super viel im Allgemeinen und gerade wenn man das natürlich als junger Sportler irgendwie ausprobiert, dann auch im weiteren Werdegang im Sport, egal was für einen Sport du dann machst. Ja.
Momentan steht ein anderer Sport im Vordergrund hier in Deutschland. Jetzt so in Grünau merkt man es vielleicht nicht so. Zumindest hier hinten habe ich jetzt noch nicht so viel davon gesehen. Fußball-EM ist überall präsent. Ist es auch eine Sache, die dich irgendwie mitnimmt, abholt, oder geht es auch an dir eher so vorbei, weil du halt deine eigenen Sachen hier zu tun hast?
Ja, ich bin prinzipiell nicht so ein großer Fußballfan. Ich finde, da wird einfach meiner Meinung nach viel zu viel reingebuttert, egal was, ob es jetzt nur was das Finanzielle angeht, sondern auch einfach die ganze Interesse geht einfach viel zu stark in die in die Fußballrichtung. Deswegen bin ich da einfach so ein bisschen, ja, dagegen. Aber jetzt gerade, was natürlich so die Fußball-EM angeht oder die WM, wo dann tatsächlich Deutschland spielt, das gucke ich mir dann schon an. Ja.
Aber klar, ich meine, Fußball absorbiert irgendwie, das geht ja vielen Sportarten so,
Genau.
das absolute Gros an Aufmerksamkeit. Aber nichtsdestotrotz, bei dir hin und wieder ist ja auch so ein bisschen Fußballatmosphäre auf den Rängen, wenn ich das so
Das stimmt,
richtig
ja.
mitbekomme. Du hast ja deine eigenen Ultras quasi. Das ist wohl einzigartig im Kanu, oder?
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ich habe das noch nie irgendwo bei irgendwelchen Leuten gesehen, obwohl doch damals, als ein Kumpel aus Magdeburg noch aktiv gepaddelt ist, dann hatte er auch so eine kleine Fantruppe, die mit dabei war. Aber in dem Ausmaß, wie es jetzt passiert, gab es, glaube ich, noch nie auf der ganzen Welt im Kanusport, glaube ich, ja.
Ja, erzähl mal bitte, wie ist dein Fanclub da entstanden? Seit wann gibt's den? Das ist ja wirklich wahnsinnig interessant.
Ja, entstanden ist das Ganze aufgrund meines besten Kumpels Flo. Den kenne ich schon, ja, seit der Grundschule. Und der ist öfter beim Eishockey noch gewesen, und ja, hat da einfach so ein bisschen Ahnung von und hat dann irgendwann gesagt, ja, wir müssen was machen. Also der Kanusport ist so schlecht besucht und kriegt so wenig Aufmerksamkeit und ich will einfach, dass mein Kumpel hier gewürdigt wird in dem, was er macht und hat dann einfach viele Jungs zusammengetrommelt, vor allen Dingen aus Bohnsdorf und Umgebung, die daran Interesse haben und Bock haben, eine Person zu unterstützen, die wirklich für den Sport brennt. Und deswegen, ja, hat er dann quasi die Hacker Ultras irgendwie ins Leben gerufen. Und ja, das sind alles einfach Kumpels, Freunde aus der Umgebung, die Bock haben. Und wann ist das Ganze entstanden? Ich glaube jetzt vor 2 bis 2,5 Jahren so. Ja, das erste Mal, dass die Jungs aufgetreten sind, das war bei den Berlin Finals, an der Oberbaumbrücke. Und das war schon einfach großartig. Und das hat sich jetzt so die letzten paar Male ziemlich verstärkt. Also, das
Wie
ist super
viele
cool.
Leute sind es inzwischen? Kannst du das ungefähr sagen?
Also, ich glaube, ich bin leider nicht in der Gruppe mit drin. Ich habe absolut nichts damit zu tun, was die Jungs planen oder was das so angeht. Aber ich glaube, in der WhatsApp-Gruppe von denen sind jetzt 35, 40 Leute drin. Und zu den Wettkämpfen, da wo sie jetzt mit waren, kommen immer so um die 20 bis 25 Leute, weil es, also ja, es
Ja,
kann ja nicht
klar.
immer alle irgendwie, meistens ist es ja irgendwie auch an einem Donnerstag oder Freitag irgendwie ein Wettkampf, wo dann sich alle frei nehmen müssten. Das kriegen natürlich nicht alle hin.
Aber sind es dann auch Leute, die eigentlich sonst vielleicht gar nicht so Berührungspunkte mit dem Kanu haben?
Viele von denen, also ich würde sagen, auf jeden Fall 70% oder so haben noch nie in so einem Boot gekniet oder manche von denen wussten, bevor sie angesprochen wurden auf die Hacker Ultras, so willst du mitmachen irgendwie, wussten wahrscheinlich gar nicht, dass es den Sport gibt. Beziehungsweise nur, dass ich den mache, aber jetzt nicht wirklich irgendwie sich da ein bisschen was mit angeguckt vorher.
Ist es inzwischen, sage ich mal, für dich auch bei den Rennen was geworden, was für dich wichtig ist? Du sagst jetzt so 2,5 Jahre in etwa, dass es halt einfach auch ja wirklich pusht und dass du merkst, es kann was ausmachen?
Ja, definitiv. Also das macht auf jeden Fall was aus. Das gibt immer wieder so einen kleinen letzten Kick, die letzten paar Prozent, die man dann braucht vielleicht, um eine Medaille zu machen oder so. Also wenn ich mich jetzt an letztes Jahr an die WM erinnere, wie laut die da waren und die ganze Tribüne überboten haben mit ihren Fangesängen, die sie ja auch alle selber ausgedacht haben. Und ja, das bringt vor allen Dingen halt in der Vorbereitung auf den Wettkampf, also in den 1,5, 2 Stunden davor was, weil du dann da stehst, deine Arme bewegst und dich warm machst, nicht mal hier ein bisschen, da ein bisschen dehnst, und dann hörst du die ganze Zeit die Fangesänge, das pusht einen ungemein, ja, auf jeden Fall.
Wo waren die denn jetzt schon überall? Duisburg, das ist ja noch, sage ich mal, gut erreichbar. Waren die auch schon mal ein bisschen weiter weg mit?
Ja, jetzt vor 2 Wochen jetzt genau
Genau.
hatten wir ja
In
zum Beispiel unsere
München, ja.
Olympia-Quali in München. Das war wirklich nur ein 1-gegen-1-Rennen. Also unser Zweier mit
Ja.
Peter Kretschmer gegen Nico Pickert und Moritz Adam. Und ja, dann haben die sich um 3:45 Uhr hier in Grünau getroffen, sind dann mit 2 Bussen runtergefahren, haben dann da für 2 Stunden auf der Tribüne gestanden. Und sind dann wieder zurückgefahren. Also völlig verrückt, dass sie das machen für, ja, für 2 Minuten Rennen eigentlich,
Naja.
ist absoluter Wahnsinn.
Aber bisher sind sie dann eher mehr so auf Deutschland beschränkt, aber das
Ja,
Internationale kommt noch dann?
das kommt hoffentlich noch, ja, genau. In Paris können sie leider vor allen Dingen bei den Rennen nicht dabei sein. Oder ja, also viele Leute einfach von denen, die eigentlich dabei sein wollten, weil die einfach keine Karten bekommen haben.
Ja.
Also dieses Ticketsystem von Paris 24 ist schrecklich.
Hast du es selber mal ausprobiert wegen Familie und so, oder?
Ja, genau.
Naja, okay. Das ist.
Also super viele aus meiner Familie, unter anderem mich auch, sind gar nicht an Tickets rangekommen. Hatten gar nicht die Möglichkeit, welche zu kaufen. Da gab es ja mehrere Runden, wo du so gezogen wurdest, und dann wurde ich zweimal gezogen und ich konnte zweimal einfach bei Kano nichts auswählen. Also ich hatte gar nicht die Möglichkeit, und genauso meine Familie auch. Und das hat mich auch super, super sauer gemacht. Macht mich immer noch sauer, aber ja, was soll man machen?
Ja, das sind immer diese Regularien und über den DOSB geht da wahrscheinlich dann auch nicht so richtig
Nee.
viel oder so. Immerhin hast du deinen Platz jetzt,
Yes.
wenn auch nicht auf der Tribüne, sondern im Boot, was ja vielleicht sogar besser ist. In jedem Fall aber, ja, hast du es wieder spannend gemacht, was die Saisonplanung angeht, genau wie letztes Jahr, zum zweiten Mal in Folge, nationales Stechen sozusagen. Erzähl mal, was war diesmal so, was hat da hingeführt?
Ja, wir hatten ja eigentlich unsere Olympia-Quali bei den Weltcups in Ungarn und dann in Polen. Und das lief auch alles vorher richtig gut. Wir sind einen guten Zweier gefahren, Peter und ich, und hatten das auch eigentlich, ja, unser Boot relativ gut im Griff und in vielen Belastungen vorher auch das andere Boot. Und dann sind wir zu dem Weltcup in Szeged gefahren, in Ungarn. Und dann bin ich einfach krank geworden. Und das ist das, was ich meinte. Das war so der tiefste Niederschlag eigentlich, weil wir waren halt echt gut drauf, und dann den Wettkampf nicht fahren zu können, also das Finale vor allen Dingen nicht fahren zu können, weil ich krank geworden bin und dann wir das alles verschieben mussten, war irgendwie total blöde für mich, weil auch Familie mit da war und so, die sind alle mit angereist und dann konnte ich nicht fahren. Das war echt mies. Und es war natürlich auch nicht gewiss, wie schnell ich gesund werde. So, und dann wäre ja eigentlich der Weltcup in Polen gewesen, 2 Wochen später, aber da hat dann der Verband gesagt, nein, wir machen das noch ein bisschen später, damit Tim sich richtig auskurieren kann. Das war so ein kleiner Pluspunkt für uns, weil wir letztes Jahr Weltmeister wurden. Ja, und dann haben sie das nochmal 2 Wochen nach hinten verschoben, damit ich dann mich gut
Ja.
auskurieren kann. Und dann war es dann so, dass wir in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft in München
Ja.
den Ausscheid gefahren sind. Und der Gewinner fährt zu den Olympischen Spielen und der Verlierer fährt zu der Europameisterschaft.
Und war das irgendwie so vorher im Prinzip nicht absehbar, dass es dazu kommt, sondern weil ihr wart einfach gut drauf und jetzt von der nationalen Quali vorher im April und so, da hat auch alles so gestimmt, dass das Boot eigentlich wieder so beibehalten werden sollte. Bloß am Ende ist es ja beim Kanu immer so aufgrund der Leistungsdichte, dass es doch erst dann bei den internationalen Einsätzen tatsächlich letztlich entschieden wird dann.
Ja, genau. Also wenn jetzt bei den nationalen Qualis, was ja alles im Einer geschieht, irgendwie rausgekommen wäre, dass entweder Peter oder ich eine enorme Leistungseinbuße gehabt haben hätten, dann hätten die wahrscheinlich nochmal unseren Zweier auseinandergesetzt. Aber bei uns im Kanu ist es immer so, wenn du jetzt im Jahr davor Weltmeister wirst, dann wird das Boot nicht mehr auseinandergesetzt, weil man einfach weiß, okay, wir haben da wirklich ein richtig starkes Boot, die können was, im Saisonverlauf immer noch ein bisschen mehr, dann wird daran nichts mehr gerüttelt, so war das.
Und hat sich jetzt, sage ich mal, dieser ja doch Rückschritt, sage ich mal, dadurch, dass du halt natürlich nichts dafür konntest, auch einfach weil du krank warst, hat sich das irgendwie jetzt beeinflusst auf dem Weg jetzt in den letzten Wochen? Oder ist man als Weltmeister einfach in so einer Phase dann frei von Zweifeln?
Nee, frei von Zweifeln ist man auf jeden Fall nicht. Da hat man trotzdem dran zu nagen ab und zu. Aber gerade als ich dann die Information bekommen habe vom Verband, okay, ich habe noch 2 Wochen länger Zeit, dann wurde mir persönlich einfach viel Last von den Schultern genommen, weil ich wusste, okay, ich habe jetzt einfach noch ein bisschen mehr Zeit, als jetzt groß Stress zu machen, dass ich wieder gesund werde und wieder auf den Damm komme. Ja, das hat auf jeden Fall geholfen. Ja.
Und ich meine, so ein Umweg, ja, das ist jetzt vielleicht nicht das, was man will, aber zeigt ja halt auch, wie groß die Konkurrenz halt intern dann immer ist. Ja, macht es am Ende härter, was die Stabilität so in den wichtigen Rennen angeht? Dass man halt diesen Druck hat, der einen auch dann manchmal zu Umwegen zwingt?
Ja, klar, dadurch, dass wir national auch ein ziemlich großes oder was heißt großes, ein ziemlich starkes Feld einfach haben. Das ist nicht groß, aber stark. Und egal welches Boot am Start ist von uns, wir schwimmen irgendwo immer so, zumindest im vorderen Mittelfeld mit. Deswegen wissen wir, okay, wenn wir hier vorne sind, dann machen wir es wahrscheinlich auch auf internationaler Ebene. Und das bringt einen natürlich auch so generell weiter voran. Also das pusht im Training. Man weiß, woran man ist, so man kann an sich weiterarbeiten, und das bringt einen auf jeden Fall auch auf internationaler Ebene weiter, ja.
Meine letzte Saison war der Grund für die Ausscheidung. Alles noch ein bisschen umfassender mit dem Partnerwechsel zu Peter Kretschmer. Aber es hat sich ja mehr als ausgezahlt. Ein paar Monate später wart ihr Weltmeister auf der olympischen Strecke. Was hat euch in so kurzer Zeit so gut gemacht?
Naja, also mein neuer Zweierpartner Peter Kretschmer ist ein absoluter Perfektionist. Der ist halt nicht so groß und hat nicht so viel Kraft an sich. Aber dadurch, dass er halt ganz genau weiß, wie er die Kraft aufs Paddel übertragen kann und dann aufs Boot und dann letztendlich natürlich aufs Wasser, ja, kann er einfach genau das dann aufs Wasser bringen, was er hat. Und da geht nichts verloren an Kraft und so. Und er weiß auch ganz genau, was gemacht werden muss im Zweier, um den richtig schnell zu machen. Und in diesen paar Monaten, wo wir dann zusammen gefahren sind, war es manchmal auch nicht ganz einfach mit ihm, muss ich zugeben, weil er halt wirklich nach jeder Belastung gesagt hat, Tim, mach dies, mach das, mach jenes. Und ich selber gar nicht so viel sagen konnte gegen ihn. Und ja, diese Perfektion, hat uns, oder der Perfektionismus hat uns auf jeden Fall in den paar Monaten bis nach ganz oben getrieben.
Also du konntest nicht viel sagen, weil du gemerkt hast, okay, er hat recht, oder
ja,
einfach,
ja.
Weil du sagst, okay, er war schon Olympiasieger, was soll ich sagen? Der weiß, wie es geht.
Also ja, klar. Also ich wusste, der weiß, wie es geht. Ich weiß, Peter ist ein Künstler. Und ich muss irgendwie darauf vertrauen, was er sagt. Auch wenn ich manchmal bei manchen Dingen, da geht es ja wirklich um Kleinigkeiten teilweise, anderer Meinung bin oder war. Mhm. Aber ich versuche das trotzdem so umzusetzen. Weil ich weiß einfach, dass er absolut Ahnung hat von dem, was er redet. Mhm. Und genau. Und ich konnte nichts gegen ihn sagen, weil er hat einfach eine super gute Technik. Also da, er spürt irgendwie im Boot, wenn ich das Paddel anders einsetze, aber ich merke es nicht, wenn er es macht. So. Da bin ich einfach ein bisschen mehr so der Hau-drauf-Mensch als er. Er ist auf jeden Fall feinfühliger. Genau. So.
Also kann man ein bisschen so sagen, du bist für den Kraftaspekt im Boot dann verantwortlich. Du treibst es von hinten an und er macht vorne alles, was so diese, was die Feinabstimmung angeht, sage ich mal, wenn man es jetzt mal so vereinfacht ausdrückt.
Ja, das hätte man jetzt letztes Jahr Anfang letzten Jahres, wo wir eingestiegen sind, hätte man das so sagen können. Mhm. Ich denke, mittlerweile habe ich aufgrund dessen, dass ich das umgesetzt habe, was er natürlich dann auch gesagt hat, auch viel an meiner Technik und an meinem Bootslauf oder an meinem Paddeldurchzug geändert, dass es alles ein bisschen besser ist. Und ja.
Also hast du für dich auch selbst gemerkt, dass das richtig was bringt?
Ja,
also die Zusammenarbeit dann
auch. Also nicht nur im Zweier, sondern auch die Leistung im Einer hat sich dadurch stark verbessert, da ich ein bisschen die Technik umgestellt habe und so. Also ja, Peter hat einfach Ahnung, muss man sagen.
Und wenn du das jetzt nochmal vergleichst mit dem Boot vorher, mit Sebastian, wo ihr ja auch gut unterwegs wart, aber gerade die Umstellung auf die 500 halt von den 1000, die jetzt zur olympischen Strecke geworden sind, in Tokio waren es ja noch die 1000, jetzt sind es die 500, was da so der Unterschied war?
Also mit Basti im Boot, wir waren auch super gut und gerade auf den 1000 Metern. Wir waren beide dann halt so eine Hau drauf Ding, die irgendwie einfach gemacht haben und es lief. Wir beide haben auch ein gutes Geburtsgefühl. Und ja, dann aber das von der 1000 zu übertragen auf die 500, beziehungsweise die Technik noch ein bisschen umzustellen, dass du halt bei einer viel höheren Schlagfrequenz einfach genug Druck am Paddel hast, damit das Boot richtig nach vorne geht, das habe ich einfach nicht hinbekommen oder haben wir nicht hinbekommen im Zweier so richtig, und das konnte Peter auf jeden Fall wesentlich besser, und deswegen haben wir da auch einen guten Sprung nach vorne machen können.
Wenn du jetzt Tokio oder generell hat sich ja, sage ich mal, von dem, was du in Tokio erlebt hast, zu dem, was jetzt kommt, viel verändert. Neue Strecke, neuer Partner. Die Rennen verlaufen anders als vorher. Wie sehr ist oder wie groß würdest du den Unterschied zwischen dem, was du damals hattest und dem, was du jetzt erleben wirst, bezeichnen?
Also von einer Skala von 1 bis 10
vielleicht? Es ist noch Kanufahren, also es ist noch Kanadierfahren, Zweier-Kanadier, aber es ist trotzdem was völlig anderes, oder?
Ja. Also es ist eine komplett andere Distanz eigentlich. Ne? Und diese Schnelligkeit, die auf einmal im 500-Meter-Zweier herrscht, ist enorm, im Gegensatz zu dem 1000-Meter-Zweier.
Ja.
Und dadurch, dass die Strecke auch so kurz ist, haben die anderen Länder, die davor einfach nicht dieses Durchhaltevermögen hatten, sind jetzt viel besser dran, weil die einfach besser sprinten können. So.
Ja.
Oder viel mehr in diesen Sprintbereich investieren. Deswegen ist das Feld auch viel dichter. wenn ich mich an Tokio erinnere, da waren wir 3 Boote vorne, die Kubaner, die Chinesen und wir. Und danach kam erstmal ein paar Sekunden gar nichts. So. Und jetzt auf den 500 Metern ist das so, dass innerhalb von 2 Sekunden 9 Boote durchs Ziel kommen. Ja. Und ja, ist viel spannender, viel intensiver und natürlich auch schneller vorbei.
Und wie langwierig oder wie intensiv oder wie schwierig war diese Umstellung? Wo lag die größte Herausforderung für dich?
Für mich war sie ziemlich schwierig, weil, also wie schon gesagt, ich war auf den 1000 Metern ziemlich gut. Ich hatte einen ziemlich guten Bootslauf und ja, einfach Paddeldruck, der für 1000 Meter richtig gut ist. Aber das kann man so, wie es ist, nicht direkt auf die 500 übertragen.
Ja.
Da musst du viel zackiger sein, mehr von vorne arbeiten, also mit Punch im Schlag und nicht so beim Durchziehen so. Ist ein bisschen viel, ja, ziemlich technisch, detailreich, ja, aber ja, deswegen grob gesagt, ich hatte Schwierigkeiten in der koordinativen Umstellung meines Schlages auf so eine hohe Frequenz.
Mal so nebenbei, weißt du, ob 28 die Strecke gleich bleibt oder ändert sich die wieder? Beim Kanu ändern sich ja die Strecken irgendwie gefühlt alle 4 Jahre.
Ja, leider schon. Aber ich, das weiß ich nicht genau. Ich vermute, dass alles auf 500 gemacht wird, um einfach vielleicht so ein, auch einen besseren Durchblick zu haben für die ganzen, ja, für die ganzen Fans bzw. Leute. Und dann wird wahrscheinlich alles auf 500 gehen oder so.
Noch ist der Einer.
Genau, der Einer ist ja noch 1000
Meter.
Mit den
1000 Metern dabei. Den wird Sebastian Brendel fahren in Paris, so wie es aussieht, wenn jetzt nichts irgendwie dazwischen kommt. Er hat sich ja eigentlich eine Weile zusammen mit dir auf den Zweier konzentriert, weil es im Einer immer schwieriger wurde. Jetzt hat er es wieder im Einer geschafft. Hat dich das überrascht?
Naja, also nach letztem Jahr hat es mich nicht überrascht. Also wir sind, ja, letztes Jahr aus dem, wurden wir auseinandergesetzt, weil einfach in der Qualifikation davor war ich ein bisschen schlechter als sonst aufgrund von Ausbildung und Krankheit. Und dann, ja, hat es aber mit Peter auf einmal ziemlich gut funktioniert in Zweier. Und Basti hat dann vielleicht einfach gesehen, okay, das, die Chance jetzt nochmal in den Zweier zu kommen, ist ziemlich schwierig. Ich setze jetzt alles auf eine Karte und bereite mich so gut es geht, also so krass es geht eigentlich, kann man schon was sagen, auf den Einer vor und hat wirklich unheimlich hart gearbeitet. Das hat man in jedem Training gesehen, wie verbissen der da in jeder Einheit rangegangen ist. Also absolut bemerkenswert. Und hat dadurch dann natürlich jetzt dann auch das im Einer irgendwie so hinbiegeln können.
Ihr seid zusammen in Tokio Bronzemedaillengewinner geworden und du hast damals gesagt, du hast Blut geleckt, das war noch nicht alles mit Bronze. Nach dem Ziel für Paris, die Frage kann ich mir im Prinzip sparen, aber gut, ich stelle sie trotzdem, was könnte in Paris das Ziel sein? Als
also, genau, ich habe auf jeden Fall Blut geleckt und nachdem ich letztes Jahr mit Peter Weltmeister wurde, habe ich noch mehr Blut geleckt. Also, man soll es ja immer nicht beschreien, aber ich will auf jeden Fall ziemlich weit oben ankommen. Um das einfach mal so diplomatisch zu sagen.
Vor 3 Jahren warst du noch Neuling in diesem ganzen olympischen Flair.
Ja.
Inzwischen hast du viel mehr Erfahrung gesammelt, mehr Titel. Gehst du anders an die Sache ran oder gehst du jetzt irgendwie selbstbewusster, entspannter in dieses olympische Rennen oder in diese olympischen Rennen?
Ich glaube, ich gehe auf jeden Fall entspannter ran. Ja, die ersten Olympischen Spiele sind natürlich so komplett aufregend. Man weiß gar nicht, wohin mit sich, was man alles achten muss und sowas alles. Das ist jetzt alles schon ein bisschen entspannter, weil ich einfach jetzt das einfach einmal so miterlebt habe und denke so, okay, ich habe jetzt keine großen Überraschungen mehr vor mir, die mich irgendwie aus dem Konzept bringen könnten. Aber es wird auf jeden Fall ein komplett anderes Olympia, als es letztes Mal war. Letztes Mal war ja einfach dieses Corona-Olympia war so.
Ja.
Das war einfach, ich glaube, nicht das Feeling, was es jetzt dann sein wird. Und darauf freue ich mich ungemein. Komm, kannst kaum erwarten.
Aber eure Anlage ist ziemlich weit draußen, ne? Das ist vielleicht, ich weiß nicht, wie viel Olympia dann da noch ankommt, aber ihr seid trotzdem im olympischen Dorf, weil die Reiter zum Beispiel, die haben gesagt, wir bleiben draußen. In Versailles, glaube ich, ist es, weil das ist so weit weg, immer hin und her. Wie macht ihr es bei euch?
Das kann ich gar nicht so genau sagen. Also, ich habe irgendwo was gehört, dass eine spezielle Bahnlinie eingerichtet wird, die dann wirklich nur von dem olympischen Dorf bis in die Richtung fährt, bis zum nach Vers-sur-Marne.
Ja.
Und das wäre natürlich das Beste. Ansonsten war am Anfang, glaube ich, die Überlegung, dass eine Busspur eingerichtet wird, wo wirklich nur der Olympiabus fahren kann, damit man relativ schnell von A nach B kommt. Aber ansonsten glaube ich, dass trotzdem auf der Tribüne ein großes olympisches Flair sein wird, weil wenn man jetzt das Ticketsystem da anguckt, wo man keine Tickets bekommen hat.
Irgendwer dann, muss die haben.
Genau, irgendjemand muss die haben und die Tribüne wird auf jeden Fall voll sein. Ja.
Kennst du die Anlage schon?
Ja.
Und ist sie okay? Also da gibt es ja dann doch immer mal was mit Wind und...
Richtig, wir hatten letztes Jahr nach der Weltmeisterschaft hatten wir noch einen Weltcup dort. Quasi die olympischen Testspiele, wenn man es so ein bisschen sehen kann. Und das war wirklich nicht gut. Also die müssen wirklich da noch einiges machen. Ich weiß jetzt nicht natürlich, wie es jetzt aussieht, aber das ist, was ich letztes Jahr gedacht habe, die müssen da noch einiges dran machen, damit die Strecke nicht so windanfällig ist, weil auf der linken Seite von der Strecke hat man dann die Tribüne zu stehen und auf der rechten Seite ist es komplett offen und da der Wind dort meistens von der rechten Seite kommt, von rechts hinten oder rechts vorne, wird das echt brutal werden, so wie es bei dem Weltcup war. Also das war eine einzige Wellenpartie und Windpartie da, das war wirklich nicht gut.
Aber mit Wellen kennst du dich ja hier eigentlich ganz gut aus, oder?
Ja, das könnte man so sagen, aber ich bin trotzdem auch ein schön Wetterpaddler, muss ich sagen.
Ja. Wie weit ist jetzt der Weg noch bis zu den Spielen, beziehungsweise was liegt jetzt da direkt noch vor euch in den nächsten Wochen?
Also wir sind jetzt ab nächste Woche sind wir in Chiembaum für 2 Wochen im Konditionslehrgang, also nochmal eine schöne Basis aufbauen, viel Grundlage machen, damit man dann das Rennen auch später durchstehen kann. Dann sind wir nochmal für 1,5 Wochen zu Hause und dann geht's nach Duisburg in die unmittelbare Wettkampfvorbereitung und da ist dann nochmal richtig, richtig intensives Training angesagt. Und dann geht's von Duisburg aus direkt nach Paris.
Man könnte ja fast hin paddeln, ne? Nach Paris. Das ist ja so weit jetzt nicht.
Ja, aber das ist nicht gut für die Wettkampfvorbereitung.
Ja, gut. Tim Hecker werde zur Legende. Wie lange ist der Weg bis dahin noch?
Tja, gute Frage. Gute Frage.
Nur nochmal für alle, das steht auf einem der Plakate der Hecker-Ultras.
Genau, Tim Hecker werde zur Legende. Ja, mal sehen. Also hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie jetzt die Olympischen Spiele verlaufen und wie mein Blick danach aussieht. Prinzipiell oder grundlegend habe ich natürlich die Olympischen Spiele in Los Angeles noch im Auge.
Ja.
Es wäre schön, die nochmal mitzuerleben, aber ich weiß selber, wie es ist im Kanu. Nochmal 4 Jahre daran zu hängen und jeden Tag zu büffeln, wird echt hart. Wir sind ja eine sehr trainingsreiche Sportart und die 1 bis 1,5 Jahre nach Olympia, jetzt in Paris, werde ich auf jeden Fall ein bisschen runterfahren und danach gucken, wie es aussieht. Aber
alles klar. Tim, danke. Das sollte schon gewesen sein. Du musst ja weiter trainieren. Wir wollen jetzt nicht Paris, der Leistung in Paris im Weg stehen. Also vielen Dank. Nächste Woche gibt es die nächste Folge auf morgenpost.de.
Wer wird dabei sein?
Überall, wo es Podcasts gibt, das ist noch eine Überraschung. Das wird sich dann zeigen.
Okay, also Leute, schaltet nächste Woche nochmal ein. Da gibt es eine Überraschung. Ich habe mich sehr gefreut, diesmal dabei zu sein. Helden der Hauptstadt, super cooles Format, freue ich mich sehr drüber. Und sende ganz, ganz viele Grüße daraus an meine Familie, an meine Freundin, an die Hacker-Ultras und alle, die hinter mir stehen. Und natürlich an meine Sponsoren. Vielen, vielen Dank für alles. Ich hoffe, ich kann uns alle stolz machen bei den Olympischen Spielen jetzt in Paris und freue mich mega drauf.
Alles klar, Tim. Danke und wir drücken die Daumen.
Dankeschön. Ciao, ciao.
Tschüss.